dafür, mich in Stufen genau einem Ideal anzunähern. Und dazu kann es nützlich sein, das glaube ich tatsächlich, auch im Umgang mit völlig fremden Menschen, die mir entgegentreten in ihrer Eigentümlichkeit, Eigensinnigkeit, die einen total provozieren kann. Ja. Es gibt diesen berühmten Essay von David Foster Wallace, Dies ist Wasser. Da steht er im Supermarkt, der verstorbene amerikanische Autor, und ist total angefasst davon, weil es mal wieder nicht vorangeht an der Kasse und ist kurz davor eigentlich sozusagen sich in seinen Emotionen zu verlieren. Und da tritt er ein Stück zurück und sagt, ich schaue mir diesen Menschen vor mir in der Schlange an und versuche mir klarzumachen, wow, was hat er eigentlich für einen Arbeitstag hinter sich? Und was hat, vielleicht hat er eine kranke Frau zu Hause, vielleicht hat er gerade seinen Job verloren, vielleicht was ist mit ihm? Was bedrückt ihn, was treibt ihn um? Und ich entscheide mich ganz bewusst dafür, ihn als Menschen zu sehen. Und das ändert was.
Gut, also ich nehme mit, auch wenn das jetzt nicht um die Gestaltung einer idealen Welt geht, aber Sie halten uns für entwicklungsfähig, was das angeht.
Ich bin eine grausame Optimistin.
Das finde ich gut. Also grausam auf keinen Fall, aber Optimismus? Nö, weiß ich auch nicht. Katharina Menne, vielleicht passt das dazu, schreibt uns, ich habe folgende Erfahrung gemacht und mag sie gerne kurz beschreiben. Selbst wenn man sich geärgert hat, hilft eine freundliche und wertschätzende Ansprache des Gegenübers. Das sollte jeder und jede einmal ausprobieren. Es öffnen sich verschlossene Türen und Ohren, schreibt Katharina Menne. Das ist aber altmodisch formuliert, sehr tugendhaft.
Ja, es ist sehr tugendhaft und vielleicht auch nicht immer sofort möglich. Ich glaube, ein wichtiger Zwischenschritt besteht darin, dass das anerkannt wird, dass es hier zum Streit kam und dass vielleicht etwas Verletzendes gesagt wurde. Und dann kann man in dieses Wohlwollen gehen. Ich glaube, ganz oft versuchen wir diesen Zwischenschritt zu überspringen und schnell, also so, das heißt ja so schnell, jetzt vertragt euch wieder, den Spruch kenne ich aus der Kindheit. Und es ist aber was Blödes passiert und ich möchte, dass das gesehen wird, dass hier was Blödes passiert ist, damit es nicht nochmal passiert. Und damit auch klar ist, jetzt geht man sozusagen bewusst wieder in eine Normalität zurück. Und das ist aber nicht, da wird keine Decke drüber geworfen, das wird nicht verschwiegen oder so weggelächelt oder so. Ich glaube, weil das kann sich anstauen. Wenn das zu oft passiert, dann platzt einem irgendwann, platzt die Hutschnur, ne? So geht das Bild. Richtig.
So, Klaus Dahlmann, Sie sind ein bisschen länger in der Leitung schon am Telefon und das heißt, Sie haben sich geübt im Zuhören.
Ich habe mich geübt im Zuhören.
Ich grüße Sie.
Ja, hallo, guten Abend. Ja, ich habe mich geübt im Zuhören. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Ja, meine Gedanken dazu, ich bin jemand, der auch sehr viel redet, sehr viel spricht und ich habe dieses Buch von der Frau Dröscher gerade letzte Woche zu Ende gelesen und fand es hochspannend und wirklich auch viele Gedanken, die mich dann auch ins Grübeln gebracht haben. Und einen Aspekt, den wollte ich jetzt mal ansprechen, dass auch wenn man, wie ich, jemand, der gerne erzählt und viel spricht, doch immer wieder mal in der Situation ist, dass man, Frau Dröscher beschreibt es auch in ihrem Buch, manchmal für seine Gedanken nicht die richtigen Worte findet oder nicht sofort findet. Mhm. Und das könnte einen ja dann auch hemmen, zu sprechen und zu erzählen. Und wenn ich das zum Beispiel im Gespräch mit meiner Frau schon mal habe, dann bitte ich quasi im Vorhinein schon, erstmal nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen und bitte quasi um Entschuldigung, ich möchte jetzt einfach so im Gespräch da meine Gedanken mal einfach unsortiert raushauen dürfen und dann gerne mit ihr zusammen hintersortieren. Weil es eben manchmal so schwer ist, weil man möchte ja auch direkt am besten richtig verstanden werden und weil es dann manchmal gar nicht so einfach ist, genau die richtigen Worte zu finden für das, was einem gerade im Kopf rumspukt.
Ja.
Und da sage ich dann einfach, lass mich erstmal kurz alles raushauen und bitte nicht sofort jedes Wort für bare Münze nehmen.
Herr Dahlmann, was halten Sie davon, wenn wir auch das, was Sie jetzt gesagt haben, als Regelfall betrachten?
Ja.
Dass vieles unsortiert ist und trotzdem vielleicht gesagt werden will.
Ja, es ist, wenn man es nicht macht und alles immer für sich behält, dann findet ja gar keine Kommunikation mehr statt. Wenn man Sorge hat, dass man nicht richtig verstanden wird oder falsch verstanden wird, dann passiert ja das, was die Frau Dröscher in ihrem Buch schreibt, dass man unter Umständen lange Zeit gar nicht spricht.
Na? Ja, das ist total schön, weil eigentlich setzen Sie auch eine Art Notenschlüssel, ne, indem Sie so eine Metaebene einziehen und sagen, das ist der Rahmen, in dem möchte ich dich bitten, dass du es hörst. Das ist total toll, weil das sozusagen auch eigentlich aus einer eigenen Verletzlichkeit herausspricht und sagt, naja, es mag unfertig sein, aber wir versuchen das jetzt zusammen. Und ich muss an diesen wunderbaren alten Text denken, den ich auch im Buch zitiere, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen von Hugo von Hofmannsthal, ist ein Essay, und der ja sagt, darin liegt auch die Schönheit im Sprechen, dass wir uns nähern dürfen, wir dürfen vor und zurücklaufen in unseren Gedanken hin und her und uns bewegen, und erst indem wir sprechen, indem wir Worte an die Luft setzen, entsteht der Gedanke überhaupt. Der Gedanke ist gar nicht vorher da und er ist gar nicht vorher klar. Und erst wenn der andere es dann auch noch hört und mir zurückspiegelt, wow, dann sind das die 7 Stufen der Klarheit vielleicht, die wir erreichen.
Aber dann müssen wir ehrlicherweise sagen, das passiert nur ab und zu. Dass man das Gefühl hat, jetzt habe ich was ausgesprochen, von dem ich noch gar nicht wusste, dass ich das gedacht habe. Das sind tolle Momente.
Das sind tolle Momente. Das haben LeserInnen auch häufig, wenn sie Bücher lesen und dann einen Satz entdecken und sich denken, der war eigentlich in mir und jemand hat ihn aufgeschrieben.
Haben Sie gemerkt, dass ich so ein bisschen rumgekurvt bin um die Krisen dieser Welt?
Nö, ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, ist ja an mir manchmal zu viel, und Sie schreiben das auch, dass Sie eigentlich fast gar nicht mehr sprechen können oder wollen.
Also mir ist aufgefallen, dass es Ihnen manchmal zu groß war, klar. Und natürlich geht es aber um diese Krisen, ne? Also um diese mannigfaltigen. Und ich glaube, mit diesem Text, der ja, klar, es ist ein Text, der sich auch als politischer Text versteht. Ich versuche ja aber ganz anders anzusetzen und gar nicht irgendwie in eine Debatte einzusteigen, sondern eigentlich die Grundlagen unserer Debatten nochmal in Augenschein zu nehmen und zu sagen, bevor wir uns den Inhalten zuwenden, lasst uns unser Medium, das gesprochene Wort, lasst uns genauer hinschauen. Was machen wir denn da den ganzen Tag?
Wir machen viel falsch
und
dürfen das Wohlwollen nicht verlieren.
Richtig.
Fehlt noch was Drittes?
Es ist das Medium, mit dem wir miteinander in Verbindung treten können, und so sollten wir es gebrauchen.
Sprechen, also ganz einfach sprechen, heißt das Buch von Daniela Dröscher. Und erschienen ist es bei Hansa Berlin. Ich danke Ihnen sehr, Frau Dröscher, für diese gemeinsame Stunde.
Ich danke Ihnen.
Das Besprochene bleibt natürlich in der Welt. Sie finden den Podcast des Philosophischen Radios in allen gängigen Kanälen und zum Beispiel bei ARD Sounds. Gleich in 2 Minuten werden Sie feststellen, dass wir ab sofort ein neues Programmschema haben bei WDR 5. Nach dem Motto mehr Aktualität und mehr Dialog für Sie am Abend. Deshalb geht es jetzt direkt nach dem Philosophischen Radio weiter mit der Tagesschau und anschließend mit unserem Mitmachformat Mitreden. Heute zu der Frage Pöbelei und Angriffe, wie schützen wir Bus- und Bahnpersonal? Und Sie sind eingeladen, mitzudiskutieren. Dann nochmal zum Philosophischen Radio. Nächsten Montag sprechen wir über die Dinge, die uns umgeben. Kleine oder größere Sammlungen von persönlichen Gegenständen. Was machen wir da? Was haben wir da für eine Beziehung? Und was passiert nach dem Tod? Schreiben Sie gern an philo@wdr.de. Danke fürs Zuhören. Grübeln Sie nicht zu viel.
Die WDR 5 Radioshow kommt wieder zum Zeltfestival Ruhr.
Er zerreißt mich gerade. Gut aussehendes Publikum.
Und wir feiern den 70. Geburtstag des Westdeutschen Rundfunks.
Muss nicht heulen, Schätzchen. Und wenn du heulst, immer nach innen reiben. Immer nach innen.
Ja, immer. Camilla de Feo.
Wirklich. Mal zusammen.
La Signora feiert nämlich auch mit. Genau wie Jochen Malmsheimer, der sich sehr gut an die frühen Jahre unseres Senders erinnert.
Einer in der Familie musste immer die Antenne halten. Meist Oma, da sie nicht mehr so gut zu Fuß war. Damals wurden Senioren noch zu Hause gepflegt, weil die auch im Liegen die Antenne halten konnten.
Nun auch Sie zur WDR 5 Radioshow in Bochum mit La La Signora alias Camilla De Feo, Jochen Malmsheimer, Überraschungsgästen und mir, Axel Naumer.
Höret die frohe Botschaft.
Am Donnerstag beim Zeltfestival Ruhe.
Humor gab es immer schon beim WDR.
Mit Reden, mit Fühlen, mit Feiern. WDR 5.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein typisches Bild dieses Sommers, ein Fußgänger mit Schirm zum Schutz vor Sonne und Hitze an einem besonders heißen Tag Ende Juni. Von denen gab es 2026 außergewöhnlich viele, wie der Deutsche Wetterdienst jetzt ausgewertet hat. Demnach war dieser Sommer nach vorläufigen Zahlen der zweitwärmste in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. Die Temperaturen lagen im Schnitt 3,3 Grad über dem langjährigen Mittelwert.
Die Sonne brennt. In Deutschland stiegen die Temperaturen zeitweise auf mehr als 40 Grad. Abkühlung während tropischer Nächte gab es vielerorts nicht.
Sehr, sehr früh hatten wir Ende Juni schon eine massive Hitzewelle, die auch im Ausmaß historisch war. Und es ging dann mit sehr vielen Hitzetagen auch weiter.
Im Schnitt haben die Messstationen in Deutschland 22 Hitzetage in diesem Sommer gezählt, also Tage mit mehr als 30 Grad. So wurde auf Helgoland ein Hitzetag gemessen, in Rheinfelden in Baden-Württemberg waren es 56 Tage. In den vergangenen 10 Jahren gab es im Schnitt knapp 12 Hitzetage. Die meisten Tropennächte mit Temperaturen von mehr als 20 Grad wurden in Stuttgart und Frankfurt am Main gemessen. Hitze und Trockenheit belasten die Landwirtschaft mit Ernteausfällen und geringerer Qualität der Feldfrüchte. Fehlender Niederschlag erhöht die Waldbrandgefahr und lässt Pegelstände in Seen und Flüssen sinken.
Insgesamt fielen über die Sommermonate Juni bis August etwa 30% weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel, im Westen und Südwesten sogar um die 50% Defizit. In Verbindung mit der Hitze war auch die Verdunstung sehr hoch und entsprechend waren die Böden extrem trocken.
Aufgrund des Klimawandels erwartet der DWD, dass Extremtemperaturen wie in diesem Sommer in Zukunft Normalität werden.
Man kann letztendlich sagen, in der Rückschau ist dieser Sommer exorbitant. In der Vorschau wird er wahrscheinlich eher gewöhnlich sein. Und wenn wir beim Klimaschutz nicht erfolgreich sind, wird es vielleicht sogar eines Tages ein eher kühler Sommer sein.
Mit knapp 780 Sonnenstunden zählt dieser Sommer zu den 5 sonnenreichsten seit Beginn der Aufzeichnungen.
Anfang August war am Flughafen Leipzig eine mit Sprengstoff beladene Drohne zwischen ukrainischen Frachtmaschinen entdeckt worden. Sicherheitsexperten vermuten, dass Russland dahinter steckt. Nach Angaben von Bundeskanzler Merz stehen die Ermittlungen dazu kurz vor dem Abschluss. Auch wie Deutschland reagieren werde, sei innerhalb der Regierung weitgehend geklärt. Welche konkreten Schritte gegen die Angreifer erwogen werden, ist noch nicht bekannt.
Das russische Haus in bester Lage mitten in Berlin. Bei Geheimdienstexperten steht es schon länger im Verdacht, mehr als nur Kulturzentrum zu sein. Die Möglichkeit einer Schließung durch die Bundesregierung wird nun immer wieder genannt, als eine von mehreren denkbaren Reaktionen von Deutschland selbst und auch von NATO und EU.
Auf verschiedenen Ebenen, sodass ganz klar ist, dass wir nicht alleine stehen, sondern mit unseren Partnern zusammen und ein sehr klares Stoppsignal hinsichtlich der Aktivitäten auf unserem Territorium aussenden.
Wenn die Bundesregierung Russland für den Drohnenangriff am Leipziger Flughafen verantwortlich macht, wie hart sollte die Reaktion dann ausfallen? AfD und Linke warnen vor einer weiteren Eskalation. Die Grünen dagegen finden die deutsche Position gegenüber Russland zu zurückhaltend und fordern ein regelmäßiges Lagebild.
Es gibt jeden Tag Drohnenüberflüge über Industriegelände. Es gibt jeden Tag illegitime Zutritte auf kritischer Infrastruktur. Es gibt große Desinformationskampagnen. Und all das verschwindet in einem Nebel von Hybrid irgendwas.
Hybride Angriffe in europäischen Ländern, Krieg gegen die Ukraine. 21 Sanktionspakete gegen Russland hat die EU bislang verabschiedet, das bisher letzte im Juli. Einfuhr- und Ausfuhrverbote, Beschlagnahmung von Vermögen, Maßnahmen gegen Einzelpersonen und Organisationen.
Sanktionen sind nur ein Instrument. Also es ist nicht der goldene Schlüssel, der alles löst und dann wird Russland diesen Krieg beenden, sondern es geht einfach darum, dass Russland in seiner Fähigkeit, diesen Krieg zu führen, höhere Kosten zahlen muss.
Die Bundesregierung hat sich Zeit gelassen mit ihrer Reaktion auf den Drohnenangriff von Leipzig. Jetzt spricht vieles dafür, dass es in den nächsten Tagen soweit ist.
Nach der Sturzflut im Himalaya ist die Zahl der Toten auf 955 gestiegen. Etwa 4000 Menschen werden noch vermisst. Mehr als 600 von ihnen sind wahrscheinlich in Tunnelsystemen und auf Baustellen von Wasserkraftwerken eingeschlossen. Die Rettungsmannschaften in Nepal werden von Tunnelexperten aus Tibet unterstützt, das als autonome Region von China kontrolliert wird.
Überall Schutt und Schlamm. Hier war vor knapp einer Woche noch ein großer Grenzübergang samt Zollabfertigung. Nun am fünften Tag nach der Katastrophe graben chinesische Bergungstrupps auf der Suche nach etwa 500 Vermissten auf der tibetischen Seite. Die Schlammlawine hatte sich hier durch ein Tal gewälzt, dabei diesen Grenzübergang hinweggefegt. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen die ganze Wucht. Die Bilder gingen um die Welt, in China sind sie zensiert und nur schwierig im Internet zu finden. Das Staatsfernsehen zeigt vor allem diese Bilder, die suggerieren, dass alles unter Kontrolle sei. Bautrupps legen eine Behelfsstraße zum verschütteten Grenzposten an. Evakuierte aus tibetischen Dörfern oder Angehörige von Vermissten kommen kaum zu Wort. Ausländische Journalisten dürfen nicht nach Tibet, um Angaben zu prüfen. Chinesische Behörden beobachten Seen, die sich in den Schuttmassen bilden und überlaufen könnten. Wissenschaftler fordern eine engere Zusammenarbeit der Staaten im strategisch wichtigen Himalaya-Gebirge, trotz immer wiederkehrender Spannungen, um Warnsysteme zu verbessern. Es ist technisch schwierig, aber es ist auch eine Herausforderung, dies zwischen zwei oder mehreren Ländern zu koordinieren. Es gibt viele politische Abwägungen. Diese Hindernisse müssen wir beseitigen, um besser zusammenzuarbeiten. Für die akute Nothilfe schickt China Hilfsgüter nach Nepal und Bergungsspezialisten.
Und in der Hauptstadt Nepals, in Kathmandu, ist mein Kollege Markus Spieker. Was wird in dem Land jetzt am dringendsten benötigt?
Ich würde mal sagen, vor allem technische Hilfe, also zum Beispiel Behelfsbrücken, sind ja mehr als 40 Brücken zerstört, ganze Landstriche abgeschnitten, die müssen wieder erreichbar gemacht werden. Dann Bohrgeräte, um zu den Tunneln vorzudringen, obwohl es ein Wunder wäre, wenn nach 6 Tagen da noch Lebende geborgen werden. Dann Notunterkünfte, vor allem für den bevorstehenden Winter, also materielle Hilfe und natürlich finanzielle Unterstützung. Nepal ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Wiederaufbaukosten werden auf 5 Milliarden Dollar geschätzt. Die internationale Die Staatengemeinschaft hat davon aber noch nicht mal ein Hundertstel bisher in Aussicht gestellt. Da muss und wird sicher mehr kommen.
Informationen von Markus Spieker. Vielen Dank. Und Sie können für die Menschen im Katastrophengebiet spenden, und zwar an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft. Stichwort ARD Flut Nepal. Konto Nummer DE 53 200 400 600 200 400 600. Nach etwa einem Monat haben sich die USA und Iran wieder gegenseitig angegriffen. Das US-Militär teilte mit, es habe an der Straße von Hormuz 2 Abschussvorrichtungen für Seeminen auf der Insel Larak zerstört. Aus Teheran hieß es, als Reaktion habe man US-Luftwaffenstützpunkte in Jordanien attackiert.
Es ist der erste Angriff der USA auf Iran seit 4 Wochen. Das Ziel, die Insel Larak im Persischen Golf. Laut US-Militär wollte Iran von hier aus neue Seeminen in die Straße von Hormuz schießen, um die Schifffahrt zu behindern. Bilder davon gibt es keine. Stattdessen 2 durch künstliche Intelligenz erstellte Videos, die der US-Präsident postet. So stellt Trump sich offenbar die Lage rund um die Insel Khark vor. Seine Follower begeistert, politische Gegner entsetzt. Er findet das lustig, aber es ist nicht lustig, denn wir geben täglich Milliarden Dollar für diesen Krieg aus und das amerikanische Volk zahlt den Preis dafür, in Form steigender Kosten und verschwendeter Steuergelder. Der US-Präsident gibt sich unbeeindruckt. Ich gewinne einfach so, ohne dass ich dafür eine Unterschrift auf einem Stück Papier brauche. Er habe kein Interesse an weiteren Gesprächen zwischen den Kriegsparteien. Irans Präsident Peshekian kündigt umgehend Gegenmaßnahmen an. Iran schießt 8 Raketen auf 2 US-Flugstützpunkte in Jordanien. Nach jordanischen Angaben konnten zwar nicht alle Raketen abgefangen werden, aber es gab keine Verletzten.
Beide Seiten, USA und Iran, haben großes wirtschaftliches Interesse, schnell eine Lösung zu finden. Doch direkte Gespräche zwischen den Konfliktparteien gibt es derzeit nicht. Im Hintergrund bemühen sich Oman und Katar um neue Verhandlungen, bislang ohne Erfolg. Das Bombardement in der Nacht zeigt, die Zeichen stehen gerade wieder eher auf Eskalation als auf Annäherung. Der Krieg geht in den 7. Monat.
Einen Tag nach dem Schiffsunglück vor der Küste Nordzyperns werden noch 20 Menschen vermisst. Rettungskräfte und Taucher suchen nach ihnen auf dem Meer. Die Fähre war gestern kurz nach dem Auslaufen gekentert, nachdem aus ungeklärter Ursache Wasser eingedrungen war. Mindestens 8 der 267 Menschen an Bord ertranken. Der Kapitän, 7 Besatzungsmitglieder sowie ein Reedereimanager wurden wegen des Vorwurfs der Tötung durch Fahrlässigkeit und Unachtsamkeit festgenommen. In der Schweiz ist nach den tödlichen Schüssen bei einem Techno-Festival ein Verdächtiger gefasst worden. Nach Angaben der Polizei ist es ein 43-jähriger Schweizer. Näheres soll aber erst am Mittwoch mitgeteilt werden. Bei dem Festival in Aarau war in der Nacht zum Sonntag eine Italienerin erschossen worden. 5 Personen wurden verletzt, unter ihnen eine Frau aus Deutschland. Im Streaming-Zeitalter mutet das Musikhören per Schallplatte eher altmodisch an. Doch Liebhaber schwören auf den Klang und die Entschleunigung, die das Auflegen von Vinyl mit sich bringt. Vor 75 Jahren kamen in Deutschland die ersten Langspielplatten auf den Markt. Und anders als prognostiziert, hat die LP auch die CD überlebt. Heute werden sogar wieder mehr Platten als Silberscheiben verkauft.
Für Willi Wendt ist das Stöbern nach Schallplatten eine Leidenschaft. Um die 1000 Stück hat er schon gesammelt. Vor allem das Ritual des Hörens ist für ihn besonders.
Wir haben so schnelllebige Gesellschaft und dann eben doch mal zu sagen, hey, ich beschäftige mich jetzt mal 30, 40, 45 Minuten mit einem Album und das dann auch zu tun, das ist schon irgendwie vielleicht auch ein kleiner Luxus.
Er ist einer von vielen, die die Leidenschaft für Schallplatten neu entdeckt haben, beobachtet der Inhaber des Plattenladens in Berlin.
Bei den Jungen sagt, oh, guck mal, ja, das habe ich so oft gehört früher, das will ich mir kaufen.
Zwischen den 1950ern bis 80ern ist die Schallplatte der Standard für Musikliebhaber. Dann wird sie von der CD abgelöst. Doch seit einigen Jahren erlebt die große Scheibe ihr Comeback, verkauft sich besser als alle anderen physischen Tonträger. Im Plattenpresswerk Objects ist das spürbar. Hier müssen 55.000 Platten in den kommenden Wochen gepresst werden. Große Plattenfirmen nutzen die Vinyl als eine Art Fanartikel von den Musikern. Für DJs ist es quasi das Arbeitsmittel. Und dann gibt es die Schallplattensammler. All das kombiniert macht die Vinyl einfach sehr besonders. Der einzige Haken, die Platten werden nun, da sie immer beliebter werden, auch immer teurer.
Er gilt als einer der besten Fußballer der Welt, Lionel Messi. Jetzt hat der 39-jährige Argentinier seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Mit Argentinien gewann Messi die Weltmeisterschaft 2022. In diesem Sommer scheiterte die Titelverteidigung erst im Finale gegen Spanien. Messis letztes von insgesamt 207 Länderspielen. Für seinen Verein Inter Miami in den USA bleibt er weiter aktiv. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 1. September.
Im Süden sorgt das Azorenhoch oft für sonniges und sommerlich warmes Wetter. Richtung Norden ist es unter Tiefdruckeinfluss dagegen wechselhaft und windig. Auch in der Nacht im Süden meist nur locker bewölkt oder klar und trocken, sonst viele Wolken mit ein paar Schauern. Am Tag scheint etwa südlich von Mosel und Main oft die Sonne. Weiter nördlich gibt's neben Sonnenschein noch dichtere Wolken und gelegentlich Schauer, vor allem Richtung Küsten, wo auch einzelne Gewitter dabei sind. Im Norden heute Nacht 16 bis 14, in einigen Berglagen nur um 10 Grad. In Küstennähe morgen um 20 Grad, im Süden und Südwesten dagegen sommerlich warm. Mittwoch meist trockene Mischung aus Sonne und Wolken in Küstennähe sowie an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter. In den folgenden Tagen in der Nordhälfte viele Wolken und zum Teil kräftiger Regen und einzelne Gewitter, dazu windig. Richtung Süden ist es oft sonnig und warm.
Um 22.15 Uhr haben wir für Sie die Tagesthemen, die heute aus Sachsen-Anhalt kommen. Ingo, wo genau seid ihr? Und was habt ihr vor?
Ja, wir sind heute Abend in Zeitz im südlichen Sachsen-Anhalt. Wegen der Landtagswahlen am kommenden Sonntag senden wir heute die Hälfte der Sendung von hier. Eine Region mal wieder im Strukturwandel zwischen Industriedenkmälern auf der einen Seite und modernen Industrieparks auf der anderen. Und wir wollen wissen, was bewegt die Menschen? Wie ist die Stimmung so kurz vor dieser wichtigen Wahl?
Das also in den Tagesthemen 22.15 Uhr. Dankeschön, Ingo. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio.
Da sind wir wieder. Wunderschönen guten Abend, Deutschland. Hier ist sie wieder, ihre Plauderrunde montags und donnerstags abends auf BR24, HR Info, MDR Aktuell, NDR Info, SWR Aktuell und auf WDR 5. Und auf dem RBB 24 Inforadio. Aus dem Funkhaus in Berlin meldet sich Sabine Dahl. Pöbeleien und Angriffe, wie schützen wir Bus- und Bahnpersonal? Das ist unsere Frage heute und Sie sind herzlich eingeladen mitzudiskutieren. Am Telefon 08000 44 1777, 08000 44 1777. Pöbelei und Angriffe, wie schützen wir Bus- und Bahnpersonal? Auf unserem YouTube-Kanal ARD Mitreden, da können Sie zugucken und Sie können kommentieren auf unserem YouTube-Kanal ARD Mitreden. Und Sie sehen uns auch auf mitreden.ard.de. Da haben uns schon sehr, sehr viele Leute Mails geschrieben und da danke ich ganz herzlich. Sie sehen uns im Studio sitzen. Das heißt, ich habe Gäste. Cosima Ingenschei, stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und zugeschaltet aus Köln Stefan Biesanz, Geschäftsführer des Instituts für Gewaltprävention, Stress, Krisen- und Bedrohungsmanagement GmbH. Kurz gefasst ein sehr erfahrener Sicherheitsberater, Herr Biesanz. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Herzlichen Dank.
Zwischen 5 und 8 Angriffe jeden Tag in Bus und Bahn. Frau Ingenschei von der EVG, was sind das für Angriffe?
Ja, das sind ganz unterschiedliche Angriffe. Kolleginnen und Kollegen werden natürlich beschimpft, beleidigt, bespuckt, geschubst, geschlagen, getreten. Da kommt alles Mögliche vor und es wird immer mehr. Und das ist eben ein Zustand, der für uns nicht mehr haltbar ist.
Und sind es, ich weiß nicht, ob die Zahlen das hergeben bei Ihnen, sind es mehr Menschen, die aggressiv werden oder ist diese Zahl gleich geblieben? Aber die Angriffe sind einfach gewalttätiger heutzutage?
Das kann ich so genau nicht sagen. Wir haben natürlich auch immer eine hohe Dunkelziffer dabei. Sicherlich haben wir im letzten halben Jahr auch noch mal mehr Meldungen bekommen. Insgesamt ist es einfach, insbesondere seit der Corona-Zeit, mehr geworden. Da ist einfach eine gesellschaftliche Verrohung passiert. Ob das jetzt mehr Menschen sind oder die Angriffe einfach schlimmer, ist am Ende für die Betroffenen auch nicht die wichtige Frage, sondern was passiert da und wie schlimm ist es?
Absolut. Herr Biesanz, seit Jahren hören wir ständig, die Zündschnur bei den Leuten ist extrem kurz geworden. Sie sind seit 40 Jahren in der Sicherheitsbranche. Ist das so? Sind die Leute aggressiver unterwegs?
Ja, das ist so. Und das ist auch verständlich, weil die Welt ist ja in den letzten, also wenn Sie das auf meine 40 Jahre beziehen, aber wir können das auch kürzer fassen auf die letzten 10 oder 15 Jahre, ist die Welt natürlich auch für uns alle viel größer geworden, weil wir durch die vielen Informationskanäle, die es gibt, insbesondere Internet, soziale Medien und so weiter, erfahren wir halt sehr, sehr viel an Informationen und auch Informationen, die in unserem Leben eigentlich gar keine Rolle spielt, aber trotzdem, dadurch, dass wir sie erfahren, beeindruckt sie uns. Und dadurch haben wir natürlich eine höhere Unsicherheit in uns. Und Unsicherheit führt immer dazu, dass man ein Ventil braucht und sich entladen muss. Und das ist unter anderem ein Grund für die kurze Zündschnur, aber mit Sicherheit nicht der einzige.
Wir wollen mal gleich hören. Ich finde das nämlich super. Wir haben schon jede Menge Anrufe, aber Martin Bruns ist unter anderem dran. Da hat die 08000 44 1777 gewählt, die 08000 44 1777. Martin Bruns aus Bremen. Ich hoffe, Sie sind hier auf Leitungs 1. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Dahl. Guten Abend in die Runde.
Super schön, dass Sie anrufen. Wir haben vorher schon mal kurz Kontakt gehabt. Sie rufen an aus Lilienthal bei Bremen und Sie sind Zugbegleiter seit 4 Jahren, aber Sie arbeiten gar nicht mehr. Warum nicht?
Ich arbeite seit einem Jahr nicht mehr, weil ich krankgeschrieben bin aufgrund diverser Übergriffe gegenüber meiner Person. Und irgendwann spielt der Kopf dann halt nicht mehr mit.
Was ist denn passiert?
Verschiedene Sachen. Einmal ein Bodycheck im Zug mit schwerer Rückenprellung, Reizgas ins Gesicht gesprüht, versuchte Messerangriffe. Ja, die ganze, oder man ist mir an die Kehle gesprungen, nur weil ich jemanden aufschreiben musste, weil er keine Fahrkarte hatte.
Und wie kümmert sich das Unternehmen um Sie oder kümmert sich die Gewerkschaft um Sie?
Wir bekommen natürlich Unterstützung. Die Möglichkeit von Bodycams ist gegeben. Wir haben Deeskalationstrainings. Ja, aber man kann ja nicht immer alles anwenden. Und glaube ich auch, dass Bodycams nicht die Allzweckwaffe gegenüber von Angriffen sind.
Danke ganz, ganz herzlich, Herr Bruns, dass Sie gleich so früh schon angerufen haben und uns Ihre Geschichte erzählt haben. Und ich wünsche so von Herzen, dass es Ihnen bald besser geht. Wir sind jetzt bei Bodycams. Frau Ingenschei von der EVG, gute Methode oder nicht so gut?
Ist sicherlich eine gute Methode, aber ist natürlich nur eine Maßnahme von vielen. Also Herr Bruns hat es ja gerade geschildert, wie es den Kolleginnen und Kollegen geht. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Da sind Leute, die sie angreifen, weil sie ihren Dienst tun, ja, weil sie eine Fahrkarte kontrollieren, weil sie für Sicherheit im Zug sorgen, weil sie, ja, das sind ja alles so Dinge. Da muss ein Zug geräumt werden, weil er einfach zu voll ist und so nicht fahren kann. Und die Kolleginnen und Kollegen, die das dann umsetzen, erfahren Gewalt, Beleidigungen und so weiter. Das ist ja einfach eine Situation, die wird man nie mit einer Maßnahme lösen können.
Herr Bisanz, kann es sein, dass die Menschen zunehmend Probleme haben mit Regeln?
Ja, zunehmend mit Regeln weiß ich nicht, ob das so pauschal zu handhaben ist. Es äußert sich natürlich auch öfter, als wir das früher kennen. Auch die 3000 Vorfälle, Straftaten, die Sie angesprochen haben, sind ja nur die 3000, die bei der Deutschen Bahn festgestellt worden sind. Damit ist der öffentliche Nahverkehr und Regionalverkehr und Busverkehr in ganz Deutschland ja noch gar nicht mit drin. Also das ist ja um ein Vielfaches mehr, was dort passiert. Aber ich denke, man muss einfach in größere Lösungen denken. Bodycam ist ein Moment, der insbesondere dann, wenn Sie, sag ich mal, die Deluxe-Ausführung haben, wo sich der Angreifer selber auf dem Schirm an der Brust des Bahnbediensteten sieht, das greift eher und am besten in die Psyche des Angreifers ein. Wenn man sich selber sieht, wie man den Bahnbediensteten anschreit, dann führt das oft dazu, bis zumindest einer bestimmten Täterschwelle, dass der Täter ablässt. Meine grundsätzliche Idee ist aber, dass man in Systemen anders denken muss und da anfangen muss, dass man die Störer gar nicht erst in den Zug lässt. Denn man muss sich mal überlegen, was man dem Bediensteten dort, dem Fahrkontrolleur, Kartenkontrolleur im Moment alles für Aufgaben gibt, die er mit Sicherheit beim Unterschreiben seines Arbeitsvertrages noch nicht in seiner Stellenbeschreibung gefunden hat. Also da gibt es eine Überforderung des einzelnen Mitarbeiters, die zwar alle sehr bemüht sind, aber sie sind keine Securities.
Ja, Frau Ingenschei von der EVG direkt dazu?
Ja, genau. Also da haben Sie absolut recht. Sie sind keine Securities und sie sind ja häufig, und das ist eben unsere wichtigste Forderung immer neben allen anderen, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht alleine sind. Weil das, muss man ja mal ehrlich sagen, passiert im Augenblick im Regionalverkehr. Die sind alleine auf dem Zug, die können da nicht weg. Die haben da eine ganz blöde Situation, wenn sie in solche Situationen geraten. Mhm. Und deshalb ist die allerwichtigste Forderung eine Doppelbesetzung, dass also immer zwei da sind, dass man sich gegenseitig unterstützen kann, dass, wenn dem einen was passiert, der andere da ist und so weiter und so fort. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und dann kommen die anderen Dinge. Bodycam sicherlich eine gute Maßnahme. Sehen wir jetzt positiv. Im Augenblick ist es ja so, dass das jetzt vor kurzem aufgrund des traurigen Anlasses, über den wir ja sicherlich auch noch reden werden, sozusagen die Möglichkeit besteht, zumindest bei der Deutschen Bahn, dass jeder die bekommen kann. Aber wir brauchen ganz, ganz viele Maßnahmen.
Aber Sie sind, oder ich interpretiere da über, Sie sind zurückhaltend, was Bodycams angeht. Also Bodycams ist, ich glaube, das weiß jeder, sind eben Kameras, die vorne auf der Brust getragen werden und eben dann eingeschaltet werden. Ich glaube, der Bahnbedienstete muss es dem Fahrgast sagen. Ich schalte jetzt meine Bodycam ein, glaube ich. Und dann, verstanden habe bei Herrn Bisanz, ist es mitunter sogar mit einem Bildschirm ausgestattet, dass der Mensch sich selber sieht. Ist das richtig?
Ja, es gibt es gibt auch welche mit Tonaufnahmen. Da gibt es jetzt ein Pilotprojekt, weil normalerweise ist da kein Ton dabei, was natürlich manchmal dann zumindest für die Beweisführung einfacher ist, wenn auch ein Ton dabei ist. Das ist natürlich freiwillig. Die Kolleginnen und Kollegen müssen das nicht tragen. Sie können es, wenn sie wollen. Das Pilotprojekt läuft jetzt. Da muss man eben gucken, welche Wirkung das hat. Mhm. Ich bin da nicht zurückhaltend. Also ich finde das gut und richtig, das zu machen. Aber es kann eben nicht die einzige Bemühung sein, die man macht, zu sagen, ja, wir haben jetzt Bodycams und damit ist das Problem gelöst. Ja. Das Problem ist nicht gelöst.
Ja.
Auch nicht mit Bodycams.
Ja, ich will mal...
Wir müssen dann noch
Herr Bisanz.
Also hier schlägt wieder Datenschutz Sicherheit, also Schutz des Menschen. Das sollte überdacht werden. Also wenn ich in einer Aggressionssituation bin und dann noch dem Gegenüber darauf aufmerksam machen muss, ich schalte das jetzt aber erstmal an, sind Sie damit einverstanden oder auch nicht, das ist lebensfremd. Also da muss eine Regelung finden, dass sie entsprechend an sein darf. Und das Wichtige daran ist ja nachher die Einsichtnahme in den Daten. Das kann ja kontrolliert sein mit Gewerkschaft, mit Polizei und Datenschutzbeauftragten und. Aber sie während solch einer Lage einzuschalten, das nimmt viel zu viel Zeit und setzt den Bediensteten auch oft noch unter zusätzlichen Stress, dass er daran denken muss.
Ja, also Sie sind ja auch bei YouTube hier bei uns mit dabei, bei Mitreden, Deutschland diskutiert, ARD Mitreden ist unser YouTube-Kanal und da wird auch schon eifrig kommentiert, was die Bodycams angeht und da sind die Leute doch eher skeptisch. Angerufen hat aber Daniel Nöchel, der ruft an aus Weiterstadt bei Darmstadt. Wollen mal gucken. Herr Nöchel, schönen guten Abend, hier ist Mitreden Deutschland diskutiert.
Hallo, guten Abend. Also mein Punkt, ich kann natürlich sofort den ganzen Vorredner auch von der EVG unterstützen, ist bei mir die RMV-Bahnlinie RB75 und diese führt halt über Groß-Gerau, wo ein mittlerweile sehr große psychische Einrichtung ist und dort ist halt mittlerweile zum Spaß geworden, dass halt die Tagespflegepatienten, die dann tagsüber halt raus dürfen, halt um ihre Freunde in Darmstadt zu treffen, aus Groß-Gerau die Züge benutzen und die haben sehr häufig natürlich keine Fahrkarte. Und weil das psychisch kranke Personen sind, greifen die sehr häufig die Fahrkartenkontrolleure, mit denen ich auch sehr gut schon per Du von der Hessischen Landesbahn bin, an. Und die sind, wie gerade eben schon geschildert, sehr häufig alleine im Zug. Und das ist auch noch eine Hauptverkehrszeitlinie, also wo pro Bahnfahrt zwischen 300 und 400 Fahrgäste drin sind. Also schon eine Hauptverkehrslinie.
Was passiert denn dann, Herr Nöchel? Also kann es sein, dass dann die Schaffner, ich benutze jetzt mal das altmodische Wort, dass die Schaffner dann lieber nicht mehr kontrollieren?
Ja. Es sind ja bei mir immer so zwei Triebwagen, die hintereinander gekuppelt sind und sehr häufig kontrollieren die dann halt den vorderen Triebwagen, bleiben dann in denen und den hinteren, wo halt diese Leute sind, sehr häufig kontrollieren die dann nicht und kontrollieren dann erst wieder, wenn die in Darmstadt ausgestiegen sind. Und da würde ich mir auch wünschen, dass endlich diese elendische Regelung, dass diese Bahnpolizisten, die nur bei den Deutschen Bahnzügen dann mitfahren dürfen, so wie die HLB-Fahrkartenkontrolleure es mir erzählt haben, dass die dann auch auf die Privatbahnen dann halt auch mitfahren dürfen und dass auch deren Anzahl sich erhöhen. Denn das Lustige ist halt, bis 2017 war es ja, bevor die Ausschreibung geklappt hat für die HLB, eine Deutsche Bahn DB Regio Hessen Linie. Und damals gab es halt noch nicht so viele Zwischenfälle. Und weil halt auch die Deutsche Bahn in Randzeiten mitgefahren sind. Und jetzt, seitdem es dann ausgebaut wurde, auch bei der Vitus-Ambulanz, sind halt auch die Zwischenfälle auch viel stärker geworden. Und dass man allein da dann halt erstens zumindest zu zweit Ich weiß, dann brauchen wir auch viel mehr Fahrkartenkontrolleure, auch zu viert im Notfall auch mitfährt. Und dass man dann auch endlich auch hier die Bodycams einführt. Und was mir auch für die Fahrkontrolleure mir gesagt haben, wäre auch sehr häufig auch Bodycams für den Rücken, also die in beiden Richtungen filmen können, weil die sagen, sehr häufig haben die Angst, dass dann diese Leute dann halt mit Anlauf kommen und dann die dann halt in den Rücken treten,
ja,
dass
ja.
Sie auch schon miterleben mussten.
Alles klar, ich will mal, also vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf und auch für Ihre ganzen Vorschläge, Herr Nöchel. Das, was er eben gesagt hat, Frau Ingenschei von der EVG, von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, will ich gleich mal an Sie weitergeben. Die Deutsche Bahnpolizei, er meint wahrscheinlich die Bundespolizei, die darf nur in deutsche Bahnzügen mitfahren?
Nein, die Bundespolizei ist für den Bahnverkehr sozusagen zuständig. Die ist ja auch an den Bahnhöfen und auf Zügen kann sie natürlich agieren, aber sie muss natürlich da sein. Ne? Mhm. Das ist der Punkt.
Mhm. Ich will gleich mal zu dem, was ja eigentlich Ihr Hauptpunkt ist, nämlich mehr Personal und was Herr Nöchel ja eben angesprochen hat.
Ganz richtig.
Da will ich gleich mal ausführlicher drauf eingehen, weil wir aber eben die Bodycams am Wickel hatten und Sie, Herr Bisanz, praktisch gesagt haben, wir müssen uns mal überlegen, was ist wichtiger, Schutz vor Gewalt oder Datenschutz. Jetzt mal kurz gefasst. Wieso geht denn das in anderen Ländern? Also ich finde, warum ist etwas in Deutschland so schwierig, was in so vielen demokratischen Rechtsstaaten normal ist?
Ja, also grundsätzlich erleben wir das ja auch in Geschehnissen außerhalb der Bahn oder des Bahngeländes. Deutschland ist kein Präventivvolk. Also selbst wenn wir die Erkenntnis haben, dass etwas passieren kann, warten wir alle darauf, dass es erst passiert und dann kommt die Reaktion, jetzt machen wir aber was. Also das haben sie bei jedem Attentat auf dem Weihnachtsmarkt festgestellt. Die Poller werden danach dahingestellt. Haben sie auch jetzt bei der Drohne am Leipziger Flughafen festgestellt. Das haben wir Sicherheitsexperten deutlichst mehrfach den Sicherheitsbehörden und auch die Sicherheitsbehörden selber entsprechend gesagt. Und jetzt wird dann aufgerüstet. Warum wir ein Präventionsvolk sind und nicht mal etwas proaktiv bewerkstelligen, das kann ich Ihnen so genau leider auch nicht beantworten. Aber in der Feststellung ist es so. Wir sind immer reaktiv in den Sicherheitsmaßnahmen.
Haben Sie da eine Vermutung, Frau Ingenschei? Aber wenn das der Sicherheitsberater nicht weiß, dann haben Sie auch keine Antwort, oder?
Ich wäre dankbar für jedes Hinweis.
Ja, wird ein kulturelles Thema sein. Aber man muss natürlich letztendlich, denke ich immer, unsere Aufgabe oder wie wir als Beschäftigte darauf blicken.
Forget yours, and you seem fed up on all these things, when all I wanna do is ditch them. Well, I would hate to see it all fall down and turn to dust, because I feel I've only just begun, and I need it in a way I can't explain. Yeah, yeah, yeah. I care, I know it's not enough. You only come round when I am fucked up. You hold my weight and forget yours. And you seem to think that we got time, but we never seem to get it right. Every day I'm wishing there was more. All burned down what I thought I had one time. It took, I got it, but you think that it's not okay, but please just see me through. Choices I made, it's my mistake. Left out, I felt I'd go to waste. Can't be myself when everything is needing me to change. Watch me go, I can't afford something with you.
Schon passiert, dann macht sie sich Sorgen, wie sicher sind denn die Zugreisenden?
Ja, also man darf das natürlich überhaupt nicht gegeneinander aufwiegen. Ja, das ist ein Fehler. Also natürlich sind auch Zugbegleiter für die Sicherheit im Zug zuständig und nehmen das auch gerne wahr. Ne? Aber sie sind natürlich keine Security-Mitarbeiter. Aber sie können deeskalieren, sie können moderieren, wenn irgendwo zwischen Zugreisenden Probleme auftreten, und das tun sie auch. Aber eben natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. So wie ja auch Zugreisende eingreifen, habe ich auch selber schon erlebt, sollte man natürlich auch tun. Zivilcourage, ein Riesenthema, werden wir sicherlich hier auch noch mal länger drüber reden. Wenn ein Zugbegleiter, eine Zugbegleiterin angepöbelt wird oder Schlimmeres passiert, dass man einfach gegenseitig aufeinander guckt und schaut, ja, das ist ja das Allerwichtigste. Nichtsdestotrotz soll sich natürlich niemand in Gefahr bringen, um dann da heldenhaft sozusagen selber was zu riskieren. Also da muss es einfach Maßnahmen geben für Reisende wie für die Beschäftigten. Für die Beschäftigten ist es aus meiner Sicht immer noch mal was anderes, weil die tun ihre Arbeit. Ja? Also der Reisende, also auch da will ich jetzt nicht gegeneinander aufwiegen. Ja? Aber es ist ein bisschen noch was anderes, weil man natürlich, wenn man unterwegs ist, sich selber einem gewissen Risiko immer aussetzt. Klar, vielleicht tut man das auch, weil man zur Arbeit pendelt oder so. Ja? Aber ich glaube, das wäre ganz falsch, da den einen gegen den anderen irgendwie auszuspielen. Insgesamt ist es wichtig, dass das Bahnfahren, dass das unterwegs sein in öffentlichen Verkehrsmitteln für die Kundinnen und Kunden sicher ist, aber für die Beschäftigten Genauso.
Zu dem Punkt, was kann jeder Einzelne tun? Was können wir tun? Stichwort Deeskalation. Will ich später nach 21 Uhr noch gerne ausführlicher reden. Aber weil wir die Frau Bollermann ja jetzt gerade dran hatten, Herr Bisanz, das ist ja, Sie sind Geschäftsführer des Instituts für Gewaltprävention, IGSK. Deeskalation ist ja praktisch Ihr Schwarzbrot jeden Tag. Ein Tipp, was kann Frau Bollermann machen, dass sie sich sicherer fühlt?
Ja, ich wollte zunächst eine kleine grundsätzliche Einschätzung. Es ist tatsächlich etwas anderes, ob ich dort als Bediensteter tätig bin. Denn als Bediensteter in der Bahn oder im Bus nehme ich eine konfliktträchtige Tätigkeit wahr. Das macht der allgemeine Gast nicht. Der kauft sich eine Fahrkarte und setzt sich hin. Natürlich kann es Menschen in dem Zug geben, die pöbeln oder körperlich werden. Das passiert aber in jeder anderen Lebenslage, die man hat, ob man auf eine Veranstaltung geht, ins Kino, im Kino oder über die Straße auch. Gehört also meiner Einschätzung nach zum allgemeinen Lebensrisiko. Und da kann man nicht die Deutsche Bahn oder Regionalverkehrsgesellschaften dafür verantwortlich machen, wenn da was ist. Da muss natürlich der Zugbegleiter, wenn er das mitkriegt, einschreiten. Aber das wird ja auch getan. Also an dieser Stelle eine Vollkasko-Mentalität einfordern, halte ich für verkehrt. Deeskalierend kann man natürlich dadurch, dass man, wenn man es kann, wenn man es nicht kann, gilt der Grundsatz der Gefahrenvermeidung. Das heißt, ich begebe mich aus dem Gefahrenkreis hinaus, wenn es denn noch möglich ist. Das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, ich muss eine Gemeinschaft finden, also Öffentlichkeit schaffen, indem ich laut schreie, wenn es dunkel ist, vielleicht das Licht anmache, meine Handykamera anmachen. Licht und Lärm sind für Täter auf diesem Niveau in diesen Zügen oder auf Bahnhöfen abschreckend. Und dafür muss ich sorgen. Natürlich kann man versuchen, beruhigend auf Täter einzureden, aber beruhigend einreden ist nicht immer das 100%-Mittel. Da sollte man deeskalierend einwirken, wenn man das auch mal gelernt hat, wie das geht.
Ja, also verstanden. Erstmal ein kleiner Exkurs. Wir vertiefen das nach 21 Uhr noch ein bisschen. Sehr gerne, ja. Gehe aus der Gefahr heraus. Und was Sie auch gesagt haben, sei laut, mach Licht, mach Lärm, um auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Es gibt jede Menge Vorschläge, denn wir sammeln ja auch im Moment noch ein bisschen Vorschläge. Wie schützen wir Bus- und Bahnpersonal? Und es haben uns auch sehr, sehr viele Leute geschrieben auf unserer Seite mitreden.ard.de. Und da gibt es eben den Vorschlag, meiner Ansicht nach müssten Bahn und Busse mit mehr Personal ausgestattet werden. Haben wir ja schon kurz angetippt, Frau Ingenschei, machen wir gleich weiter. Es sollte, also das mit mehr Personal, schreibt Christiane Decker aus Waldsbühl in Schleswig-Holstein. Dann ebenfalls aus dem Norden Renate Kühl, Oldenburg. Es sollte technische Barrieren geben, die verhindern, dass Personen ohne Fahrschein in öffentliche Verkehrsmittel gelangen. Das beliebte Drehkreuz, können wir auch gleich drüber reden. Und weitere Vorschläge? Nee, erstmal nicht. Hier auf YouTube noch das, was wir schon besprochen haben. Die Bundespolizei sollte auch mal ein bisschen mehr mit der Bahn mitfahren. Wenn wir darüber sprechen, mehr Personal, dann sagen die Kommunen, die ja den Regionalverkehr bestellen und bezahlen müssen, dann sagen die Kommunen, ja, dafür haben wir aber kein Geld. Frau Ingenschei von der EVG, wo ist die Lösung?
Ja, die Lösung ist, dass jemand Verantwortung übernehmen muss. Also das läuft ja über die Länder, die dann die Ausschreibungen machen. Da ist auch drin formuliert, wie viel Personal sozusagen vorgesehen werden muss. Unsere wichtigste Forderung immer mindestens zu zweit, das muss jemand bezahlen. So, wenn das jetzt über die Länder nicht finanziert werden kann, der Bund sagt ja auch, alle finden die Forderung richtig, weil ja alle auch wissen, dass das am meisten bringt. Aber bisher hat sich noch niemand gemeldet, der es finanziert im Regionalverkehr. Weder die Länder noch der Bund.
Und wie finden Sie das?
Ja, das finden wir nicht gut. Das ist ja auch genau der Punkt, wo wir sagen, so kann es nicht weitergehen.
Und dann stehen ab Januar die Züge still. Herr Bisanz, Sie sind ja auch immer wieder als Sicherheitsberater auch mit Menschen, die Verantwortung tragen, unterwegs. Also sprich Politiker, Regierende. Wo ist die Lösung? Wenn sich keiner dazu durchringen kann, ja, dann kostet es eben mehr.
Also wenn man da mal zur Ursache geht, warum und wo passieren denn, also was ist die häufigste Konfliktsituation? Und die häufigste Konfliktsituation ist der Gast im Zug, der kein Ticket hat oder ein nicht korrektes Ticket. Und so entsteht der häufigste Konflikt. Und der Reflex von jedermann, wir brauchen mehr Personal, erlebe ich überall, verstehe ich auch ein bisschen, halte ich aber grundsätzlich nicht für richtig, weil wir auch, wenn wir den zweiten Zugbegleiter haben, haben wir da auch wieder keine Sicherheit, sondern ein Mensch, der einen anderen Beruf gewählt hat und nicht Sicherheit. Das heißt also, ich habe, ohne den Leuten nahezutreten, die geben sich Mühe, ich fahre auch sehr oft Zug und erlebe das, aber letztendlich macht das jeder so nach seinem Gutdünken. Ich muss die Tätergruppe minimieren und das kann ich insbesondere dadurch, dass ich zumindest bei der, wenn wir auf die Bundesbahn gucken, Vereinzelungsanlagen habe und dort schon mal sortiere und nicht den Gast in meinem Haus, sprich Bahnhof und in meinem Zug hineinlasse, der dann später stört.
Ja, ich habe eben kurz gequietscht sozusagen, denn auch dann kommt gleich wieder, wir haben in Berlin, hatten wir auch kürzlich gerade wieder die Diskussion, Drehkreuze für alle U-Bahnhöfe, wer soll das bezahlen?
Ja, das sind immer so, also erstmal Geld im Zusammenhang mit Sicherheit für Menschen ist aus meiner Sicht so oder so unredlich, zumal das Geld da ist, es ist nur woanders. Und das ist dann immer so ein Totschlagsargument, nichts zu tun. Und das funktioniert auch nicht. Wir wünschen uns alle den Weltfrieden, können wir auch nicht, machen wir deswegen nichts. Nein, wir versuchen trotzdem irgendwie uns zu schützen, in jeglicher Hinsicht. Mhm. Und insofern zu sagen, natürlich kosten Drehkreuzanlage, aber was kostet das, die Bundesbahn überall einen zweiten Mitarbeiter draufzusetzen, die entsprechend auszubilden und so weiter? Oder was kostet es die Bahn, wenn Mitarbeiter kündigen und Züge nicht fahren können oder nicht pünktlich fahren können? Diese Rechnung muss ja auch mal aufgestellt werden und mal dagegen gerechnet werden. Also Geld kostet es alles. Natürlich kostet Sicherheit Geld. Das ist das Normalste der Welt. Aber es ist ein Bereich, der zu einem Unternehmen dazugehört.
Ja, die Drehkreuze würden aber dann, also Drehkreuze sorgen ja dafür, dass nur noch Menschen den Bahnsteig betreten können, die eine Fahrkarte haben. Dann, Frau Ingenschall von der EVG, würden die Fahrscheinkontrollen ja eigentlich wegfallen. Ich weiß, ich war in England jetzt vor kurzem, da ist es so und dennoch wirst du kontrolliert, aber dann eben nur noch stichprobenartig.
Ja, ich meine, das, auch das kann man sicherlich als Maßnahme diskutieren. Aber auch das ist nur eine. Ja, es gibt ja auch Menschen, die übergriffig werden im Zug, die eine Fahrkarte haben. Mhm. Auch nicht zu knapp. Es gibt auch viele andere Gründe. Ja, Verspätungen, Zugräumungen, das sind alles so Situationen, die Fußballfans, die mögen eine Fahrkarte haben. Aber trotzdem passieren die Übergriffe. Es passieren die Übergriffe, wenn der Zug nicht weiterfahren kann, aus irgendeinem Grund eine Verspätung da ist und so weiter und so fort. Also auch das sichert ja nicht ab, dass Übergriffe passieren auf die Kolleginnen und Kollegen.
Okay. Ja.
Und auch da, also auch da muss man dann wieder gucken, ne, wenn ich sozusagen, sagen wir mal, Flausen im Kopf habe, komme ich vielleicht auch durchs Drehkreuz oder übers Drehkreuz oder wie auch immer. Deshalb wird dann auch stichprobenartig trotzdem kontrolliert. Also da stehen in Frankreich, habe ich oft gesehen, auch wieder Personal und kontrolliert, wer geht denn jetzt durchs Drehkreuz und wer nicht. Dann bin ich vielleicht nicht, lieber nicht alleine auf dem Zug. Ne? Also man kann das alles gegeneinander aufwiegen. Wichtig ist das, was passiert, dass man das ernst nimmt. Sicherheit kostet Geld, da bin ich total bei Ihnen. Und dann muss man eben gucken, welche Maßnahmen sind am sinnvollsten und sie einfach mal angehen. Auch so eine Strafrechtsverschärfung, die ich eben angesprochen habe, ist sicher nicht die einzige Lösung.
Ja, ja. Da will ich auch gleich nämlich nochmal wieder zurück, nämlich die Frage schon mal im Hinterkopf, was bringt denn das eigentlich, wenn dann die Bahnbediensteten auch in diesem Gesetz mit drinstehen? Aber ich möchte unbedingt jetzt Herrn Bauer dran nehmen. Der hat die 08000441777 gewählt. Herr Bauer ruft an aus dem wunderschönen Bayern in der Nähe von Memmingen, richtig?
Das ist richtig, ja.
Ich grüße Sie. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Bauer. Was erleben Sie in Bus und Bahn?
Ich bin zwar kein Bahnbediensteter, aber ich weiß es, weil mein Vater war bei der Bahn Und aber ich, weil ich selber bin blind und bin gezwungen, ÖPNV zu nutzen und fahre sehr regelmäßig Bahn und Bus. Und ich habe sehr viele Aggressionen schon erlebt. Ich will bloß ein Beispiel nennen. Ich komme in einen gut gefüllten Zug und dann versuche ich halt zu schauen, ob irgendwo noch ein Platz frei ist. Und oft, und das ist oft also ein großer Konfliktbereich, die Leute stellen ihre Handtasche auf den Sitz neben sich und wenn ich dann sage, ich möchte mich gern da hinsetzen, und da bin ich also teilweise schon so aggressiv angegangen worden. Einer hat mal gesagt, ich schlage dich zusammen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn Sie mich zusammenschlagen wollen, dann sorge ich dafür, dass Sie weltberühmt werden. Ich werde Sie in alle Zeitungen der Welt setzen, die werden weltberühmt werden. Und dann hat er sich getrollt, ja.
Boah, da sind Sie aber mutig gewesen.
Ja, und oder einer hat gesagt, ich nehme mein Handy in die Hand und sage, okay, ich habe die Durchwahl vom Zugbegleiter, ich rufe den an, dann können wir feststellen, ob Sie zwei Fahrkarten haben. Weil Sie können nicht einen Platz besetzen und also man muss sich auch selber wehren. Und was ich nur als Verbesserungsvorschlag hätte, wenn ich war regelmäßig zwischen Memmingen und München und Augsburg und Fußball. Wenn die Leute schon einsteigen mit 5 Kisten Bier, Und da wird das Aggressionspotenzial wird ja noch angefacht. Ich würde der Bahn dringend empfehlen, die sollen dir verbieten, dass er einen Kasten Bier mit in den Zug nimmt. Ich kann auch mit einem Joint reinlaufen.
Auch ein guter Punkt. Das Alkoholverbot haben wir noch gar nicht angesprochen, was ja ab Oktober dann auf allen Bahnhöfen gelten soll. Machen Sie sich da Hoffnung, Herr Bauer, dass es dann ein bisschen ruhiger wird?
Ui. Also ich glaube, erst Dinge, die ich dann im Alltag erlebe, also wie gesagt, es wird uns viel versprochen, was man alles macht, sehe unsere Politik. Ja. Mir fällt da ein guter Spruch ein, den mein blinder Kollege von mir gesagt hat, über das Verhalten, was man alles so machen könnte. Die operative Hektik ersetzt geistige Windstille. Und leider treffe ich das immer wieder an. Und ich würde mich gerne eines Besseren belehren lassen, wenn ich mal eine Verbesserung feststellen würde. Ich sage bloß, die armen Zugbegleiter, die tun mir leid.
Herr Bauer, ich danke Ihnen so sehr, dass Sie angerufen haben. Vielen herzlichen Dank und möglicherweise muss er sich bei Herrn Bisanz bewerben, weil er hat ja offenbar ganz gute Deeskalationsstrategien oder anders ausgedrückt, Angriff ist die beste Verteidigung. Das war ja schon recht mutig, was der Herr Bauer da losgelassen hat. Wir waren, Frau Ingenschei von der EVG, von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, bei dem Thema, was ja Ihr Punkt ist, es muss jetzt was passieren, es muss in das Gesetz hinein, also das Gesetz zum Schutz besonders gefährdeter Gruppen, das muss jetzt auf den Weg gebracht werden und zwar müssen da die Mitarbeiter der Öffis mit hinein. Warum sind die nicht von vornherein mit da drin?
Ja, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich habe den Gesetzentwurf nicht geschrieben. Es ist natürlich eine Tätigkeit, wo klar ist, dass es um Daseinsvorsorge geht, wo es auch klar ist, dass es eine Situation ist, wo ich nicht einfach, wie haben Sie es so schön gesagt, man muss sich dann, man muss weggehen. Ja, das kann
aus
ich,
der Gefahr gehen.
Aus der Gefahrenzone weggehen ist im Zug halt schwierig. Mhm. Ja. Also all das trifft zu und deshalb ist es eben wichtig, dass die Beschäftigten da mit reinkommen.
Müssten dann auch die Mitarbeiter der Stadt, des Ordnungsamtes, der Bundesagentur für Arbeit und, müssen die dann nicht auch alle mit hinein?
Naja, es ist eine andere Situation. Also einmal, klar, der Kundenkontakt ist da auch da, aber die Situation in einem Verkehrsmittel, wo ich eben nicht so einfach den Kollegen, die Kollegin an der Seite habe, wo ich nicht so schnell mal den Ordnungsdienst, die Sicherheit, die da für das Haus zuständig ist und so weiter anrufen kann. Das dauert alles länger, das ist eine andere Situation. Und das muss man ja auch mal sehen, die Anzahl der Übergriffe ist irre. Ja, wenn wir sehen, dass das 5 bis 8 Übergriffe am Tag sind und das ist eben auch...
Nur für die Deutsche Bahn.
Nur für die Deutsche Bahn.
Ja.
Dass wir wirklich die Situation haben, dass die Menschen, die den Transport sicherstellen, morgens zur Arbeit gehen, nicht wissen, ob sie gesund wieder nach Hause kommen, dass Familien Angst haben. Ich habe jetzt eine Kollegin im Fernverkehr zum ersten Mal mit einer Bodycam gesehen, hatte ich bisher nur im Regionalverkehr, habe sie angesprochen, die hat gesagt, ihr Mann hat darauf bestanden,
dass sie das,
dass sie das trägt. Ja? Also weil der Angst hat, dass sie, dass ihr was passiert.
Ja. Ich habe absolutes Verständnis. Ich frage aber auch noch mal nach und bin auch gespannt, was Herr Bisanz sagt. Ich frage nach, weil wir hatten, glaube ich, vor einem Jahr oder so, hatten wir eine Mitredensendung, da ging es zum Thema Gewalt gegen Politiker. Da war eine Polizeigewerkschafterin im Studio und ein Kommunalpolitiker. Und beide haben gesagt, obwohl beide schon Angriffe erlebt haben, wir wollen keine Strafverschärfung, nur für Uniformträger sozusagen. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Herr Bisanz.
Ja, das kann man leicht beantworten. Das ist lebensfremd. Im Übrigen gibt es im Strafgesetzbuch ja schon Gesetze. Und wenn dann ein Politiker sagt, er möchte das nicht, dann irritiert mich das sehr. Also wir haben ja Paragraph 113, glaube ich, im Strafgesetzbuch, 114, 115. Das sind ja so ein bisschen mehrere, also besonderer Schutz von Vollzugsbeamten. Da gehört eben sowas wie Polizeibeamter, Feuerwehr, Rettungsdienst hinein. Das müsste man erweitern um die Bediensteten in der Bahn, weil sie eine ähnliche Aufgabe wahrnehmen und auch in einem ähnlichen Gefährdungsfeld sich aufhalten. Im Moment ist auch dort ein Gesetzesentwurf, der die Strafen verdoppelt sein soll. Heißt, Mindeststrafe zurzeit greife ich einen Polizisten an, mindestens 3 Monate. Das soll in dem Entwurf erhöht werden auf mindestens 6 Monate. Und es sollte also für die Bediensteten der Bahn jetzt kein zusätzliches Gesetz, sondern sie sollten eigentlich in diese Gruppe mit aufgenommen werden. Ich glaube, das ist von dem ganzen Gesetzesentwurf-Umfang der einfachste Weg.
Ja.
Und das muss natürlich entsprechend kontrolliert werden. Und wir brauchen dann, wir haben Gewaltenteilung, auch entsprechend Richter, die dann auch so entscheiden.
Das ist die Position von Stefan Bisanz, Geschäftsführer des Instituts für Gewaltprävention. Einen Anrufer schaffen wir noch. Wir sind beim Thema Pöbelei und Angriffe. Wie schützen wir Bus- und Bahnpersonal? Und da bin ich mal gespannt, was Herr Heinemann sagt. Ruft aus Thüringen an. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend in die Runde.
Herr Heinemann, Sie sind auch viel in Bus und Bahn unterwegs.
Ja, ich bin selber Lokführer, ich bin auch Betriebsrat bei einem privaten Bahnanbieter und ich merke gerade, wie die Diskussion hier abgeleitet ist. Es geht rein nur um die DB. Wir haben ganz, ganz viele Privatbahnanbieter und ich diskutiere gerade als Betriebsrat mit meiner Geschäftsleitung, können wir die Bodycam bei uns im Privatunternehmen einführen? Das kostet Geld, verursacht Aufwand und dergleichen hin und her. Und Leute, sowas muss doch ins Gesetz kommen, dass alle da die Möglichkeit haben.
Wie, die Bodycam soll auch mit ins Gesetz?
Ja, es sollte zumindest so sein, dass auch die Privatbahnen die Bodycams auch kriegen und nicht jedes Mal mit jedem kleinen Unternehmen sinnlos diskutiert wird, Zeit vergeht, das Ganze wird verschleppt. Das muss doch einfach mal klar geregelt werden. Wer möchte, soll die Bodycam kriegen und muss damit arbeiten. Es kann doch nicht sein, dass wir im Klein-Klein mit unseren jeweiligen Geschäftsleitungen das einzeln abdiskutieren müssen. Da muss es doch mal eine einheitliche Regel geben. Ich finde es gut und freue mich für die DB-Mitarbeiter, dass sie es kriegen können. Was ist denn mit unseren von den Privatbahnen?
Was, die Frage gebe ich gleich weiter an Frau Ingenschall.
Ja, Rico, wir kennen uns.
Ach so.
Ja. Ich kenne den Kollegen. Ja, du hast ja total recht. Also es ist natürlich genauso wichtig, dass das bei den NE-Bahnen, weil das ist ja der Regionalverkehr, sagen wir mal, wird ja schon längst nicht mehr durch die Deutsche Bahn gemacht. Und da ist es wichtig, dass wir das in die Ausschreibungen reinbekommen. Also das wird ja politisch gesteuert. Das ist die Möglichkeit. Also die Politik muss festlegen oder kann festlegen, wenn ich hier eine Ausschreibung mache für den Regionalverkehr, das ist ja im Wettbewerb, müssen bestimmte Sicherheitsbedingungen erfüllt sein. Zum Beispiel, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wollen, eine Bodycam bekommen. Aber auch andere Dinge. Richtig. Auch zum Beispiel, sie sind zu zweit auf dem Zug. Ja. Auch zum Beispiel, wie werden die Bahnhöfe ausgestattet und so weiter und so fort. Wie sind die Fahrzeuge ausgestattet? Mhm. Ja, auch mit Notrufen und so weiter und so fort. Das muss alles da rein. Für uns immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir natürlich einen Blick drauf haben. Die Ausschreibungen sind da der Punkt, wo man politisch sozusagen da Vorgaben machen kann.
Genau so ist es. Wir haben ja die Personale, dann müssen halt andere Züge unbesetzt fahren, damit die Mitarbeiter dann doppelt fahren können.
Genau.
Okay. Dankeschön, Herr Heinemann, für den Anruf. Und danke auch an Sie, Frau Ingenschei, Cosima Ingenschei und Stefan Biesanz. Wir machen hier gleich weiter. Wie schützen wir Bus- und Bahnpersonal? Mitreden Deutschland diskutiert. Jetzt sind erstmal die 21 Uhr Nachrichten dran. Bis gleich.
Der ARD-Infoabend. Nachrichten.
Werden. Das geht am Ende zulasten der Menschen in Sachsen-Anhalt.
Nach einem gemeinsamen Besuch mit CDU-Spitzenkandidat Schulze in Quedlinburg im Harz sagte er, dass besonders die wirtschaftliche Entwicklung gefährdet sei. Internationale Investoren würden dann fernbleiben. Merz gab sich aber zuversichtlich, dass es vor der Wahl noch zu einer Aufholjagd kommen kann. Und darauf gucken wir auch noch. Die Bundesregierung hat einer Delegation der radikal-islamischen Taliban-Regierung die Einreise erlaubt. Sie soll bei Abschiebungen nach Afghanistan helfen. Dieser Sommer ist nach einer vorläufigen Auswertung des Deutschen Wetterdienstes der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Auffallend war laut DWD, dass es viele Tage mit mindestens 30 bzw. 35 Grad gab. Fußball-Superstar Lionel Messi hat seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft erklärt. Der 39-Jährige verkündete das auf Social Media 6 Wochen nach der Niederlage im WM-Endspiel gegen Spanien. In Krefeld ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen eine Boa Constrictor gefunden worden. Mona Schellscheid vom Tierheim Krefeld glaubt nicht an einen Zufall.
Allerdings glauben wir, dass die zwei Tiere zusammengehören oder zumindest in einem Haushalt gelebt haben, da sie auf derselben Straße gefunden wurden.
Jetzt wird die Würgeschlange erstmal von einem Reptilienarzt behandelt, weil sie eine Verletzung hat. Die erste Boa Constrictor hatte ein Mann in Krefeld vor 2 Wochen beim Rasenmähen entdeckt. Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen: in der Nacht lassen die Schauer nach, dazu zwischen 10 und 15 Grad. Morgen viele Wolken, nur selten Schauer. In Remscheid 20, in Bielefeld 21 und in Siegen bis 22 Grad. Die Zeit, es ist 21.03 Uhr.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Pöbeleien und Angriffe. Wie schützen wir Bus- und Bahnpersonal? Das ist die Frage heute Abend. Guten Abend, sagt Sabine Dahl im Studio vom RBB 24 Inforadio in Berlin. Guten Abend nach Bad Kreuznach und nach Esslingen, nach Jever und Glücksburg, nach Stolberg und Nürnberg, nach Herne und nach Köln, denn WDR 5 ist jetzt auch dabei. So viele schöne Orte in Deutschland, wo überall Bus und Bahn hinfahren und sicherlich auch der eine und der andere unschöne Situation, vielleicht bedrohliche Situation in den Öffis erlebt hat. Wie schützen wir Bus- und Bahnpersonal? Sie sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. 08000 44 1777, 08000 44 1777. Genauso auch wieder auf unserem YouTube-Kanal ARD Mitreden. Das ist unser YouTube-Kanal ARD Mitreden. Da können Sie nämlich auch mitreden, weil Sie halt mit kommentieren können. Und bei mir im Studio ist Cosima Ingenschei, stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Wunderschönen guten Abend auch weiterhin.
Ja,
und freut mich. Stefan Biesanz ist auch noch dabei, ist uns zugeschaltet aus Köln. Er ist Geschäftsführer des Instituts für Gewaltprävention, Krisenmanagement und noch 5 andere Punkte, denn das Unternehmen heißt IGSK. Ich sag's mal kurz, er ist Sicherheitsberater, er ist absoluter Fachmann für Personenschutz. Herr Biesanz, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wir haben schon einiges diskutiert. Wir sind noch so ein bisschen am Vorschläge sammeln, wie schützen wir Bus- und Bahnpersonal. Und wir haben auch im Vorfeld der Sendung mal die Berliner gefragt. Was schlagen Sie vor, wie schützen wir Bus- und Bahnpersonal?
Es gibt ja in London das System oder auch in Frankreich, meine ich, dass man in die Bahnsteige nur reinkommt, wenn quasi das Ticket schon am Anfang zeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Problem lösen würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest ein Teil wäre oder ein Anfang.
Ich glaube, was helfen könnte, ist, das Bahnpersonal mit Sicherheitskameras auszustatten. Gibt es teilweise, ich komme aus Hannover, da gibt es das teilweise auch schon. Ja, einfach insgesamt die Sicherheitsmaßnahmen erhöht.
Ich habe gesehen, dass jetzt überall so Plakate auch stehen mit, auch wenn es Stress gibt, bleiben wir freundlich miteinander, so eine Erinnerung daran. Das finde ich schon mal ganz gut.
Wir machen nämlich weiter. Zum einen mit der Frage, was sind die Lösungsmöglichkeiten, so wie es die Menschen eben schon angesprochen haben, Bodycams oder Videoüberwachung, Drehkreuze, wo nur noch Menschen auf den Bahnsteig gelangen, die eben eine Fahrkarte gekauft haben. Und dann natürlich auch die Frage, wie deeskaliere ich, wenn es doch mal irgendwie zu Stress kommt im Zug oder im Bus. Und da ist diese Idee von der Dame gerade eben, ich weiß nicht, wo das jetzt aufgenommen war, aber offenbar stehen da Schilder, so ungefähr, wie benehmen wir uns? Herr Biesanz, Experte für Sicherheit, wie gestalte ich einen Raum möglichst stressfrei?
Das ist eine sehr, sehr umfassende Fragestellung. Das ist tatsächlich, also Sie können jetzt sicherlich mit Psychologen sprechen, die Ihnen sagen, dass eine andere Farbgebung in den Zügen sein, die beruhigender wirkt. Und vielleicht ist es das auch so, aber mit Sicherheit nicht. Es gibt immer Konflikte, wo Menschen sind und immer dort, wo konfliktträchtige Situationen entstehen, und eine Kontrolle ist das. Also ob dann die Umgebung in dem Bahnabteil in einem schönen beruhigenden Gelb ist, anstelle in einem aggressiven Rot. Das tut dann nur nebensächlich seinen Anteil dazu bei.
Okay.
Also es kommt immer auf die Kommunikation an zwischen den Menschen. Und wie gesagt, wenn man nicht ausgebildet ist in diesen Dingen, sowohl in der Deeskalation als auch in der Sache, dass man sich nicht verteidigen kann. Das ist wird immer überall angesprochen, ist ein hohes Gut, wenn man sich verteidigen kann. Dann ist es schlau, Gefahren zu vermeiden und sich der Situation zu entziehen. Mhm. Also wir beraten auch ÖPNV-Unternehmen, überwiegend in NRW auch. Und dann muss man halt auch mal einen Schwarzfahrer laufen lassen und nicht dem letzten Schwarzfahrer hinterherfahren, um diese Aggression, diesen Konflikt dann vielleicht durch eine Verletzung quittieren muss.
Oh, da bin ich jetzt
insofern aber Gefahrenvermeidung.
Überrascht. Herr Biesanz, wir kommen zu dem, wie sorge ich für ein gutes Klima im öffentlichen Raum, komme ich gleich noch zu Ihnen, liebe Frau Ingenschein. Aber Herr Biesanz, da muss ich noch mal zurück, weil ich habe in Vorbereitung der Sendung habe ich gelesen, dass Sie sagen, Fehlverhalten muss Konsequenzen haben. Jetzt sagen Sie, im Zweifel muss ich auch einen Schwarzfahrer mal laufen lassen. Und dann kommt ja noch die Bundesjustizministerin. Und die kann sich vorstellen, Schwarzfahren generell straffrei zu machen. Wie hilfreich ist das?
Also Schwarzfahrer werden schon in einigen Kommunen strafrechtlich nicht mehr verfolgt. Also wenn einer sagt, diesen Status quo haben wir schon lange. Und wenn ich sage, man muss mal einen laufen lassen, meine ich es genauso, mal einen laufen lassen.
Und Frau Ingenschei, was sagen Sie?
Nicht alle 100, sondern ja, einen von 100.
Was sagen Sie dazu, Frau Ingenschei? Weil dann müssen sich ja Ihre Kolleginnen und Kollegen dann irgendwann fragen, was mache ich denn hier eigentlich noch?
Genau. Also ich glaube, beides stimmt ein bisschen. Also wir sind absolut dagegen, das straffrei zu stellen, weil genau das passiert dann nämlich. Ja, also wir haben Kolleginnen und Kollegen, die setzen dafür Leib und Leben quasi aufs Spiel. Das sehen wir, um das auch durchzusetzen, dass die Menschen eine Fahrkarte haben, die fahren, dass die auch dafür bezahlen, für die Leistung, die sie bekommen, das, was sie sollen. Nichtsdestotrotz würde ich natürlich auch jedem immer als Mensch raten, bevor du dich in eine für dich gefährliche Gewaltsituation bringst, würde ich den Schwarzfahrer auch lieber laufen lassen. Mhm. Ja, also dann muss man eben auch sagen, das ist auch nicht der Job, den die Zugbegleiter oder Kundenbetreuer haben. Die müssen dann die Polizei rufen, die Bundespolizei rufen, die Polizei rufen und dann muss das geklärt werden.
Ja.
Ja. Und wenn das eben nicht möglich ist, dann ist das eben im Zweifel so. Das ist aber